Hallo Klickenabendler, wir sind mal wieder im Auto und wir versuchen das diesmal mit dem Zoom und zwei Nackenmikrofonen, so dass weder der Beifahrer noch der Fahrer wirklich gestört werden beim Podcast. Mal gucken, wie da die Klangqualität ist. Letztes Mal haben wir es mit dem Interviewmikrofon vom Zoom aufgenommen, diesmal versuchen wir es mit Headsets. Ich hoffe mal, dass die Klangqualität perfekt ist, weil dann können wir das in Zukunft immer so machen. Wir kommen jetzt gerade von Bonn und wir sind in diesem Fall die
Werner.
und der Andreas, der Smooker. Wir hatten die Ayana auch wieder mit, hat alles wunderbar geklappt. Im Moment liegt sie hinten und schläft wunderbar in ihrem Kindersitz. Perfekt. Und da haben wir Zeit, den Podcast aufzunehmen, um mit euch über die Neuheiten von Queen Games zu reden. Und die Neuheiten meinen wir die Spiele, die jetzt im Herbst erscheinen sollen. Wir waren nämlich, wie gesagt, dann vor Ort, wie viele andere Presseleute. Ich glaube, 32 Presseleute waren das heute. Und das war jetzt der zweite Queen-Pressetag. Vielen Dank übrigens an das gesamte Queen-Team für die Einladung nach Bonn. Und ja, heute war diesmal im Verhältnis zum letzten Jahr, wo es das erste Mal durchgeführt worden ist, nur Presse da und keine Supporter oder sonstiges. Und ich glaube, das hat doch ziemlich gut geklappt jetzt im Verhältnis. Wir haben alle spielen können.
Ja.
Und ich denke, die anderen, die da waren, auch. Und jeder berichtet halt in irgendeiner Art und Weise darüber. Wir machen das ja üblicherweise in Videos, die wir vor Ort aufgenommen haben, aber die müssen wir halt noch cutten. Genauso wie in einem Podcast. Ja. Das erste Spiel, was wir gespielt haben, zusammen in der Gruppe in diesem Fall, weil dann passt es sich ein bisschen leichter auf die Ayana aufzupassen, da die ja nicht nur schläft den ganzen Tag über, war Skylands und das ist von den Autoren Shun und Aya Taguchi. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das Spiel wohl so schon mal in einer ganz kleinen Auflage in Japan rausgekommen ist. Ich meine sogar bei Japan Brand, aber ich kannte das Spiel tatsächlich so noch nicht und die Berner glaube ich auch nicht. Ja, Skylands. Thematisch gesehen ist es so ein Fantasy-Spiel, was dazu, irgendwas hat dazu geführt, dass die Welten auseinandergebrochen sind und wir versuchen die jetzt wieder zusammenzusetzen. Ist aber sehr aufgesetztes Thema. Im Prinzip ist es eine Art, ja, Optimierspiel und Puzzlespiel in einem. Es erinnert vom Bauen her ein bisschen an das ja, klassische Carcassonne, weil es auch da ähnliche Plättchen gibt zum Anbauen. Gleichzeitig hat man aber auch Aktionen, weil es tatsächlich nicht nur um das Bauen und Werten geht, sondern auch um das Befüllen der Landschaften und wieder Wegnehmen der Aktionssteine, die man da drauf tut. Genau. Als Auslage hat man einen Plan vor sich liegen. Der Plan hat, ich gucke gerade mal hier in mein Foto, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 4 Felder. Das heißt, ihr habt 20 Felder, die ihr bebauen könnt. Wobei das Spiel zwei Spielmodi unterstützt, eine Einstiegsversion, da sind dann schon drei bebaut und eine normale Version, dann ist der ganze Plan leer. Dann darf man aber eine Insel schon drauflegen, die ist doppelseitig bedruckt und man kriegt schon drei Plättchen zu Beginn und darf auch zwei aufsetzen. Also man fängt eigentlich immer mit dem Aufbau schon irgendwie an. Ja, und dann erinnert es ein bisschen an das klassische Spiel Puerto Rico, Race for the Galaxy oder wie auch immer. Das heißt, man wählt eine Aktion und derjenige, der sie wählt, der hat halt eine stärkere Aktion, während alle anderen die Aktion auch ausführen, aber nicht ganz so stark, beziehungsweise nicht mit dem Bonus. Wenn man das nächste Mal dran ist, muss man eine andere Aktion wählen und auch dann sind wieder alle mit der Aktion dran. Und wenn man dieselbe Aktion wählen möchte, auf der man schon steht, dann geht es genau einmal im Spiel. Das kostet einen aber zwei Siegpunkte, die man dann halt am Ende des Spiels dann nicht bekommt. Genau. Was gibt es als Aktion? Das wichtigste Element ist wahrscheinlich zum Bauen. Ist erstmal die Bauaktion. Da werden einfach so viele Plättchen aufgedeckt, wie Mitspieler mitspielen, plus eins. Und wenn ich die Aktion wähle, darf ich mir halt als erstes ein Plättchen auswählen. Ich habe also die größte Auswahl. Dann geht es reihum. Jeder sucht ein Plättchen aus und genau eins bleibt übrig. Und das ist halt mein Bonus. Derjenige, der die Aktion gewählt hat, der kann halt das Plättchen behalten, wenn er möchte. Das letzte hat also dann zwei Plättchen gebaut oder passt halt und verbaut es nicht. Dann gibt es die Aktion Plättchen befüllen. Das macht vor allem Sinn, wenn man Inseln fertig gebaut hat. Das ist wie gesagt wie bei Carcassonne. Man kann theoretischweise eine Insel bauen aus zwei Elementen. Es gibt aber auch Plättchen, so dass man eine Insel auch aus drei oder vier Bausteinen bauen kann und da gibt es halt mehr Plätze auf dieser Insel. Und wenn man befüllt, dann ist das Minimalste, was man halt füllt, auf die Kleinstinsel, die geht, sind zwei Figuren. Es kann aber auch sein, dass man halt drei und vier oder fünf Figuren draufstellen kann, wenn die Insel größer ist. Also wenn ich die Aktion wähle, kann jeder Spieler genau eine Insel befüllen und derjenige, der die Aktion gewählt hat, kann halt zwei Inseln befüllen. Die Insel muss dafür aber fertig gebaut sein. Habe ich also zu diesem Zeitpunkt nur offene Inseln und alle geschlossenen Inseln sind schon komplett voll gefüllt mit Figuren, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann gibt es die Aktion Kaufen. Da liegt immer eine Auslage da von 4x4 Plättchen. Also 16 Plättchen liegen immer aus. Es gibt eine Beginner.
Die nicht immer am Anfang.
Am Anfang, ja, zu Spielbeginn. Also sie werden nie wieder aufgefüllt in der Partie. Aber 16 Plättchen liegen aus. In der Beginnerpartie gibt es vordefinierte Plättchen. Die sind eigentlich alle ganz normale Bauplättchen, bis auf 4 spezielle Plättchen, die, wenn ich die einbaue, führen dazu, dass ich sofort diese Insel füllen darf. Oder aber, ich glaube, eins war, dass man sofort Siegpunkte bekommt oder sowas. Genau, das ist die dritte Aktion. Und der Bonus in diesem Fall ist von demjenigen, der die Aktion wählt, dass er ein Mannequin weniger zahlen muss. Die Plättchen kosten nämlich Mannequin. Und zwar grüne und violette, beziehungsweise man kann auch als zusätzliches ein blaues opfern, aber normal zahlt man die nur mit grünen und violetten, also mit Wald und mit Stein. Und alle anderen Spieler können auch eins kaufen, müssen aber noch eine Figur dazu zahlen. Die ist auch dargestellt, ist eine weiße Figur und das kann dann jede Figur sein, also auch mal eine blaue. Und die letzte Funktion, die ist dann ganz simpel, wenn ich die wähle, kann ich blaue Figuren in Städte bringen. Dafür muss ich aber blaue Figuren, die ich schon gefüllt habe, aus fertig geschlossenen blauen Gebieten in ein fertig geschlossenes Stadtgebiet bei mir stellen können. Also ich muss fertig geschlossene Gebiete haben und sie die blauen gefüllt haben. Und zwar kann ich so viel blaue übertragen, also ich darf maximal eine Insel in eine Stadt legen normalerweise und kriege dann so viel Siegpunkte. Das Problem ist, ich muss in der Stadt halt auch genug Plätze haben. Also die Städte sind halt genauso wie die anderen Inseln, können 2 groß sein, aber halt auch beliebig deutlich größer, wenn sie abgeschlossen sind. Und derjenige, der die Aktion wählt, der kann nicht ein blaues Gebiet in eine Stadt machen, sondern er hat bis zu 3 Gebiete. Also aus 2 blauen in eine Stadt oder aus einem blauen in 2 Städte kann er machen und dementsprechend mehr Siegpunkte generieren. Und außerdem kriegt derjenige, der die Aktion ausführt, generell 2 Siegpunkte mehr, wenn er das denn durchführt. Ja, und ansonsten läuft es im Prinzip wie bei Puerto Rico ab. Ich lege meine Aktion irgendwo drauf, führe die Aktion aus, jeder macht die Aktion, dann ist der nächste Spieler dran, der wählt eine Aktion, die anderen machen die Aktion auch. Und das spielen wir reihum so lang, bis irgendwann mal einer sein Tableau bis auf ein Feld gefüllt hat oder aber bis die blauen Siegpunkte weg sind. Und dann macht noch jeder die Aktion zu Ende. Es kann natürlich sein, dass nicht jeder gleich oft dran war. Da gibt es einen Ausgleich, da kriegt man 2 Siegpunkte für die letzte Aktion. Und dann geht man einfach den Punkte-Block durch. Da gibt es Minuspunkte für nicht gefüllte Felder, nämlich 2 Minuspunkte. Das kennen wir so zum Beispiel aus Patchwork, glaube ich. Da war das genauso. Und es gibt Pluspunkte für die Blauen. Es gibt Pluspunkte für je noch 2 Mannequin, wenn man welche noch besetzen sollte auf den Inseln. Für fertige Inseln vor allem. Das bringt meistens sehr, sehr viele Siegpunkte, weil man ja versucht, fertige Inseln zu bauen. Und dann zwar für Plätze, das heißt auch für größere Inseln gibt es dann halt mehr Siegpunkte. Und wenn man keine Aktion macht, kriegt man halt noch 2 Siegpunkte dazu. Und es gibt im Advanced-Spiel, also im erweiterten Spiel, im taktischen Spiel, gibt es ja noch andere Plättchen, die dann deutlich mehr Siegpunktebedingungen haben. Dann kann so ein Plättchen noch eine Siegpunktbedingung haben. Möglichst viele grüne Regionen, möglichst viele Steinregionen. Was gab es dann noch? Möglichst viele Sonderplättchen verbauen. Das bringt dann halt Sondersiegpunkte. Das kann man dann auch noch gucken. Genau, und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Es gibt noch ein Queenie, da sind nochmal 16 Plättchen dabei, die auch nochmal komplexer sind. Aber als Basis ist es erstmal eigentlich ein relativ gutes und simples Familienspiel mit ein bisschen Puzzle-Effekt, aber auch ein bisschen Rohstoff-Feeling-Effekt. Ja, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ich fand es eigentlich gut. Es ist tatsächlich ziemlich leicht und flockig gespielt. Also ich glaube, wir haben maximal eine Stunde gespielt, würde ich tippen, aber ich glaube eher weniger.
Ja, in der Zeit, wo die einen Bastille gespielt haben, haben wir 2 Partien.
Ja, und wir haben eine Stunde für Bastille gebraucht, also kann man rechnen, wir haben eine halbe Stunde mit der Partie gespielt. Vielleicht Erstpartie sagen wir mal 40 Minuten, aber das ist echt flott gespielt.
Glaube ich noch nicht mal. Man kann es viel aus dem Bauch spielen, ja.
Also es ist mega flott gespielt, es ist total einfach, es hat echt nicht viele Regeln. Ja, ich fand's gut. Ich dachte am Anfang erstmal so, ist irgendwie sehr Carcassonne-like, also weil es schon so optisch echt ziemlich daran erinnert, aber es ist doch genügend anders, dass es eine Daseinsberechtigung hat und mir hat Spaß gemacht.
Ja, das ist ja der typische Nicht-Vielspieler-Aspekt immer, das erinnert mich an das und das Spiel. Ja, hier wird es aber auch viele Leute an Carcassonne tatsächlich erinnern, weil der Legemechanismus erstmal deutlich Carcassonne ist, aber es gibt halt diese ganze Wertung nicht. Ne? Das funktioniert ja hier eher wie ein Rohstoffspiel. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar sagen, besser als letztes Jahr sogar das Pioneers. Das fand ich letztes Jahr auch schon ziemlich gut. Und das hier gefällt mir jetzt erstmal vom Ersteindruck tatsächlich sogar noch ein Ticken besser für Familien als das Pioneers. Weil ich glaube, das ist leichter zu erklären bei Familien und leichter zu spielen.
Also ich bin ja der Überzeugung, dass Pioneers eigentlich kein Familienspiel ist.
Ja, es hat halt...
Gehoben, wenn
ja,
überhaupt.
Ja, es ist auf jeden Fall gehoben. Genau, das wird das Spiel ja hier auch, ne, das Skylands. Wenn man dann halt die ganzen Sonderplättchen nimmt, dann ist es auch schon kein Familienspiel mehr. Aber muss man ja nicht. Man kann es ja erstmal ganz normal spielen und dann stückchenweise neue Plättchen einfüllen, wenn man möchte. Hat bei mir aber auch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ist ein sehr schönes, fluffiges Familienspiel. Und ich würde sagen, wenn man das öfter gespielt hat, ist das locker in 30 Minuten wahrscheinlich runtergespielt, wenn man keine Denkabenteuer hat. Das ist natürlich grundsätzliche Voraussetzung. Ja. Und ich finde diese Idee, die hat mir damals ja, das hat mir schon immer gut gefallen, diese Aktionsidee. Der sie wählt, kriegt einen Bonus und die anderen kriegen auch die Aktion. Es gibt nicht so viele Spiele, die das verwenden, aber die, die es machen, das gefällt mir immer ziemlich gut. Genau, dann haben wir Bastille gespielt. Das ist dann sozusagen das eher strategischere Spiel, also das ist jetzt kein Familienspiel mehr, das ist von Christoph Behre. Den kennt man, der hat ein paar Kartenspiele bei Amigo veröffentlicht, auch schon mal was bei Haber. Genau, und der hat jetzt sozusagen sein erstes strategisches Spiel, eher was für Vielspieler entwickelt oder auf jeden Fall deutlich gehobeneres Familienspiel, aber ich würde sagen, das ist eher schon ein Kennerspiel. Das nennt sich halt Bastille. Und spielt in?
Frankreich.
Zu welcher Zeit?
Wie der Name schon sagt, zur Zeit der Französischen Revolution.
Ah ja, also ich weiß nicht, ob unsere Leute alle vom Namen her jetzt gewusst hätten, dass die Revolution ist durch Bastille. Weil Bastille heißt doch Burg, oder?
Die Bastille, aber es gibt, also der französische Nationalfeiertag ist der Sturm auf die Bastille.
Das ist richtig. Ja, das ist wieder richtig. Aber tatsächlich, rein vom Namen her wüsste ich das jetzt trotzdem. Ich hätte es nicht gewusst, aber gut. Ist ein Worker-Placement-Spiel. Allerdings sind die Worker keine Figuren, sondern Plättchen. Starten tun wir mit 3 Stück, einem Zweier und 2 Einer. Und man kriegt auch keine Worker dazu. Also man hat immer nur 3 Worker. Es gibt verschiedene Felder, wo man sie einsetzen kann. Und das kommt jetzt ein bisschen vom Lancaster, dass die Worker-Zahl, also die 2 ist mächtiger als die 1 und man kann die auch hochleveln. Bis zu einer 4 im Basis-Grundspiel. Durch einen Queenie kann man das später auf einen 5er erhöhen, aber erstmal Grundspiel kann man maximal bis zu einer 4 steigern. Und man setzt halt ein Plättchen ein, das macht jeder. Und ja, wenn jeder seine 3 eingesetzt hat, dann werden die Felder aufgelöst. Ganz klassisch wie beim Worker-Placement von 1 bis zu 7. Und dann beginnt die nächste Runde. Das machen wir 8 Runden lang. Es gibt eine Zwischenwertung, ich glaube nach der 4. Runde war das. Und dann gibt es nochmal Siegpunkte und dann gibt es noch eine Endwertung. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt. Also klingt ganz, ganz, ganz klassisch. Was macht man durch die ganzen Aktionen? Es gab eine Aktion, da kriegt man Geld. Je höher das Plättchen ist, was ich einsetze. Und da ist halt, wer das höchste Plättchen einsetzt oder bei Gleichstand, wer weiter vorne eingesetzt hat, der wird neuer Startspieler. Es gab ein Plättchen, wo man ablevelt. Eine Aktion, wo man ablevelt, also das Plättchen, was man eingesetzt hat, kann man ein Level nach oben tun. Es gab ein Plättchen, wo man eine Sonderaktion bekommt, die kann nochmal irgendwas sein, was eh schon auf dem Brett ist. Es gibt einen Bereich...
Klötzchen in den Sack.
Genau, Klötzchen in den Sack, der ist sogar relativ wichtig, weil bei den Wertungen werden 5 Klötzchen gezogen, einmal in der Zwischenwertung, einmal in der Endwertung. Und wenn die gezogen werden, dann darf man da nochmal Sonderaktionen mitmachen und die sind relativ mächtig. Können wir nochmal zurückkommen, wenn wir alle Aktionen durchhaben. Dann kann man Karten kaufen, das ist eigentlich eine der Basismechaniken. Und zwar gibt es ja, wie bei der Revolution, halt die üblichen, die halt die Revolution ausgelöst haben. Also es gibt dann halt die Bauern, es gibt ein paar Adlige, die aufmupfen, es gibt Soldaten.
Ich glaub, das
und es gibt den Priester, der ja der Joker ist. Genau. Die haben erstmal Siegpunkte, das ist ganz schön, aber wir versuchen die vor allem als Sets irgendwie zu kriegen, weil am Anfang des Spiels bekommen wir eine Auftragskarte und die sagt zum Beispiel Mehrheit der Bauern oder Mehrheit Diamanten oder Mehrheit der Flaggen oder was auch immer. Und auf diesen Karten sind halt diese Symbole dargestellt. Die haben mal eine Krone, die haben mal Diamanten oder auch 2, die haben mal eine Flagge, mal keine, die bringen generell Siegpunkte und es gibt halt auch Siegpunkte für 6, 7, 8. Aus den Bauern oder 7, 8, 9 aus einer anderen Figur oder von jeder 2, von jedem ein Pärchen. Das bringt dann sogar 80 Punkte, weil das schwieriger zu machen ist. Die müssen wir bezahlen. Das Plättchen, was wir einsetzen, wenn das eine 1 ist, dann müssen wir das mit Geld bezahlen. Wir haben ja schon eine Aktion erwähnt, wie man Geld bekommt. Geld ist relativ knapp am Anfang, weil man ja nur 1er- und 2er-Plättchen hat und wenn ich da halt ein 2er-Plättchen draufsetze, kriege ich nur 4 Geld raus mit der Geldaktion. Und die Adligen kosten halt ein 8er Adliger, kostet 8 Geld. Wenn ich da aber ein 2er Plättchen einsetze, kriege ich 2 Rabatt, dann kostet er mich nur noch 6 Geld. Genau, und auch da wieder, wer die höhere Zahl legt, darf zuerst auswählen. Und es gibt halt nur 4 Plätze und 4 Karten, die man kaufen kann. Man kann also auch die anderen ärgern und Plättchen wegkaufen, Karten wegkaufen. Was gab's noch? Genau, dann gab's die Bastille. Da geht man einfach so viele Schritte vor und derjenige, der die höhere Zahl gelegt hat oder weiter vorne ist, der geht einen Schritt mehr. Das hat sogar nur 2 Worker-Felder, dieses sehr beliebtes Feld, weil je weiter man da vorgeht, am Ende des Spiels kriegt man Siegpunkte und bei der Zwischenwertung und bei der Endwertung kriegt man da 2 Waffen. Und da liegen nur, ich glaube jetzt in der Viererpartie, 7 Waffen drin. Das heißt, alle kriegen davon 2 Waffen und einer kriegt nur eine Waffe. Und die Waffen sind relevant. Das sind nicht irgendwelche Waffen, das sind nämlich die Heugabel, Gewehr und Degen, glaube ich, war da drin, genau. Und die passen wiederum zu den Adligen, weil ich sammle ja die Sets, um Siegpunkte zu machen, aber wenn ich am Ende des Spiels nicht jedem eine passende Waffe gegeben habe, der Bauer will nur mit der Heugabel kämpfen, oder mit der Fackel, das ist ein Joker, den wir mit einer anderen, den wir ab und an mal kriegen mit der Sonderaktion, aber selten, dann geben die mir Minuspunkte, und zwar ordentlich, wenn das relativ viele sind, denen ich keine Waffe gegeben habe. Ja, dann gibt's noch die Aktion Karte ziehen, da guckt man sich den ganzen Kartenstapel an, sucht sich eine Karte aus, man darf nicht doppelte Auftragskarten nehmen, aber da sucht man dann halt so Karten aus wie, ich habe die meisten Edelsteine am Schluss oder ich habe die meisten Kronen oder ich habe die und die Adligen und kriegt dafür Sondersiegpunkte. Aber nur wenn man die meisten hat oder der Erste ist oder das Set zusammen hat. Ja,
oder
hat.
Der Zweite.
Genau, oder der Zweite, aber dann gibt's halt nur 2 Siegpunkte, für den Ersten gibt's immer 6. Oder man hat halt dieses Set, 2 blaue, 2 rote, 2 grüne, dann kriegt man 80 Punkte dafür. Und das Witzige ist, aber das gab es in anderen Spielen auch schon, ich nehme diese Karte und die zählt nur für mich, nicht für die anderen, aber ich muss mich in allen vergleichen. Also ich muss schon die Mehrheit von allen haben, aber nur ich kriege mit der Karte dann auch Siegpunkte. Ja, und dann liegen unten 2 Plättchen oder später halt eine große Leiste, weil bei der Wertung ja, wie gesagt, auch immer 5 Marker aus dem Sack gezogen werden, 5 Klötzchen. Und da kann man dann so Sachen wählen wie Geld, Siegpunkte, Laufen auf der Bastille, eine Fackel, noch eine Karte ziehen. Und die Aktion gibt's in stark, dann kommt das Klötzchen aber raus oder in halb so gut, aber dann kommt das Klötzchen halt wieder in den Sack. Und später zählt auch jedes Nichtgezogene immerhin noch einen Siegpunkt. Ja, sonst gab's, glaube ich, noch, es gibt eine Spezialfähigkeit, die jede Runde gewertet wird. Die kriegt immer derjenige, der die meisten Flaggen hat und der die zweitmeisten hat. Da gibt's also auch nochmal jeweils was Unterschiedliches jede Runde. Die Diamanten haben Siegpunkte gebracht in der Zwischenwertung und in der Endwertung. Und ja, die Klötzchen im Sack bringen nochmal einen Siegpunkt, wenn sie nicht gezogen werden. Und das war's, glaube ich, im Prinzip. Ja, dann gibt es noch 2 Queenies zu dem Spiel. Das eine macht noch eine 5er Mannequin dazu, also ein 5er Plättchen, und ändert nochmal diese Sonderaktionen. Und das andere bringt da vor allem eine neue Zwischenwertung rein. Da zählen nämlich alle Adligen dann gleich, egal ob man Bauer, Pastor, wie auch immer diese ganzen Figuren heißen, diese 4 verschiedenen, die man kaufen kann, die zählen dann alle gleich viel Siegpunkte. Und wenn man sie nicht bewaffnet, nee, wenn man nicht die Auftragskarten erfüllt, gibt es dann Minuspunkte. Das Ende. Also es macht das Spiel ein bisschen tiefer, aber halt auch schwieriger zu spielen dann. Genau, das werden dann die 2 Queenies sein. Ja, haben wir gespielt. Mir hat damals Lancaster sehr, sehr gut gefallen, gehört immer noch zu einem sehr, sehr guten Spiel, die ich immer wieder gerne spiele. Das hat mich in einigen Sachen an Lancaster erinnert, ist aber leichter als Lancaster. Also der Einstieg ist deutlich leichter und es ist jetzt auch nicht ganz so tiefgehend wie Lancaster. Aber geht vom Feeling her da in die Richtung, weil ich muss ein bisschen austarieren, nutze ich den Worker für die Aktion oder level ich ihn hoch und dann mache ich dabei halt so einen Setbau und ein bisschen... ja, Mehrheiten ist ganz viel drin, Wettlauf auf die Mehrheiten etc. Genau, ja, ich fand das auf jeden Fall... was machst du
Entschuldigung,
denn?
Das war der falsche Gang.
Ja, mein Getriebe ist gleich im Arsch.
Gar nicht. Jetzt übertreiben wir mal.
Ein schönes Auto. Was wollte ich? Genau, also es ist leichter als Lancaster, hat mir trotzdem gut gefallen, aber ich bin auch ein sehr großer Fan von Worker Placement Spielen. Das bitte im Augenschein behalten, weil wenn man Worker Placement Spiele mag, dann hat man daran auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ob das jetzt ausreichend ist von der Spieltiefe ohne die Queenies auf Dauer, weiß ich nicht. Also hat mir jetzt in der Erstpartie auf jeden Fall gut gefallen. Wie es nach 4 bis 10 Partien aussieht, kann ich halt jetzt nicht einschätzen. Es hat halt keinen besonderen Aspekt jetzt im Verhältnis zu zum Beispiel Korax Tudor. Das ist für mich was ganz Neues dieses Jahr, was rauskommt, so vom Spielgefühl her. Das ist es jetzt nicht. Aber es ist ein gutes, unterhaltsames, schönes Worker-Placement-Spiel.
Ja, also ich fand es beim Spielen jetzt auch nicht schlecht. Ich würde das auch jederzeit wieder mitspielen. Es war unterhaltsam, es war nett. Ich frage mich halt, ob es auf Dauer langt, sage ich mal so, dass es, oder ob es halt einfach langt, um aus der Masse rauszustechen. Ist es nicht schlecht, kann man nicht sagen. Es ist halt einfach kein Highlight. Klingt jetzt so gemein, es kann ja nicht jedes Spiel ein Highlight sein, aber irgendwie, also hundertprozentig überzeugt hat es mich nicht.
Also dir hat das Skyland deutlich besser gefallen?
Ja, hat mir deutlich besser gefallen, ja.
Okay. So, jetzt gucke ich gerade mal was bei BGG, weil ich würde gerne mal wissen, wie alt Pfeffersäcke ist. Tatsächlich genau 20 Jahre. Damals von Goldsieber.
Ja, das wusste ich sogar.
Okay.
Hat der Christo hat doch gesagt gehabt von Goldsieber.
Ja, habe ich wieder vergessen. Das dritte Spiel, was wir dann gespielt haben, nach dem Mittagessen, hat nämlich wieder der Rajiv sehr schön indisch gekocht. Finde ich wieder immer faszinierend. Ne? Also wir machen uns den Teller immer so ordentlich drauf und fragen eigentlich gar nicht, ist das Fleisch, ist das vegetarisch, ist das scharf? Ist mir ja total egal, der Berner auch. Wir essen ja so ziemlich alles und essen beide sehr, sehr gerne. Asiatisch und Indisch, das mögen wir eigentlich sehr gerne. Und sind da einfach zu handeln. Das heißt, ich habe mir das einfach drauf gebuddelt und ich fand es jetzt nicht besonders scharf, das Essen, während andere tatsächlich gesagt haben, die eine hat fast die halbe Joghurtschale auf ihren Teller gegossen, als ich neben ihr stand, weil sie das schon ordentlich scharf fand. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie krass der Unterschied in Deutschland ist zwischen Schärfegraden. Das ist, weil ich fand es nicht ansatzweise scharf dieses Jahr. Oder bin ich da wieder total abgehärtet?
Ich weiß nicht, also ich fand es jetzt auch nicht scharf, aber ich fand es schon, also...
Es war lecker gewürzt.
Ja, fand ich auch.
Also war genau richtig, es hätte theoretisch noch schärfer sein können, dann hätte ich auch ein bisschen sowas gebraucht, aber ich fand es echt...
Es gab ja noch Chilischoten.
Richtig, es gab noch Chilischoten für denjenigen, der wollte. Wir müssten eigentlich Rajiv mal echt nach dem Rezept fragen von diesen einzelnen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob du das so einfach, aber wahrscheinlich findet man das im Internet auch, ne?
Keine Ahnung.
Das finde ich ja auch immer so cool am indischen Essen, muss man ja trotzdem mal erwähnen. Man kriegt ja nicht eine Speise, sondern der Rajiv hat ja dann da immer, wie viel waren das? 5 Töpfe, 6 Töpfe?
Nein, es waren 2 Reis und genau, 4 Gerichte.
Einmal normaler Reis, einmal angemachter Reis mit Curry. Und dann gab es sozusagen, man tut und sich ja den Reif auf den Teller und dann gibt es halt einzelne Sachen, Toppings, würde ich das jetzt mal in Englisch sagen, die man auf den Teller mit drauf tut. Irgendwas ist dann mit Fleisch, das eine war mit Hack, das andere war nur mit Bohnen. Ich weiß gar nicht, ob das Bohnen waren.
Linsen.
Genau, und das andere war Kichererbsen, gehört ja auch immer so dazu. Ne? Und ich nehme ja dann immer von allem immer so einen Löffel oder 2 und mische mir das wild zusammen, weil dann hat man immer so ein totales Geschmackserlebnis, so ein bombastisches. Das ist ja das Tolle eigentlich am asiatischen Essen und indischen Essen, dass du so viele verschiedene Sachen auf dem Teller dann hast.
Ja.
Na, die Berner sagt hier, Essen ist hier gut. auf jeden Fall danke für das Kochen. Genau, und danach haben wir eine Runde Franchise gespielt, zusammen mit der Spielbar mit dem Jürgen und mit dem Spielevater haben wir das gespielt. Genau. Das ist die Neuauflage von Pfeffersäcke. Pfeffersäcke kam vor genau 20 Jahren raus, 1998 bei Goldsieber Spiele und hatte damals, das habe ich mir nicht angeguckt, aber der Jürgen hat gemeint, es hatte so einen beigen Plan.
Er hat mir gezeigt. Der Plan sah übrigens besser aus.
Als jetzt die Neuauflage.
Ja. Okay. Also übersichtlicher, muss man sagen.
Das verstehe ich, ja. Damals war aber wohl noch extrem viel Rechnerei dabei. Also sehr hohe Zahlen und
ja, also
Einkommen
das
und man konnte aufs Einkommen verzichten und dann dessen zu bauen und sehr viel Kopflastigkeit, die das Spiel komplexer machen, als es eigentlich notwendig ist, wenn man den Ablauf ändert.
Also ich habe keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber auf dem Plan sind, also auf den Strecken sind...
Zahlen abgedruckt,
wie viel die Strecke kostet. Und es sind halt auch nicht, sagen wir mal, okay, die Strecke kostet wie jetzt im 9 irgendwie 3, 5 und 8, sondern die Strecken kosten halt 34, 56.
Ja, viel höher.
Ja, aber halt auch so ungerade Sachen.
Ja.
Also so ekelhaft zu rechnen auch noch.
Also das haben sie komplett angepasst. Die Optik haben sie komplett geändert. Die mag einem gefallen oder nicht. Ich würde jetzt erstmal ganz neutral sagen, sie ist deutlich bunter geworden. Das heißt nicht, oder ich kann es nicht beurteilen, ich habe das alte Bild jetzt nicht gesehen, wobei, komm, ich guck mal kurz, wir sind ja hier live. Ich kann mir ja hier mal kurz, ich habe es ja auf hier, das hieß in Englisch Medieval Merchant, da ist doch hier garantiert ein Bild vom Blatt, von dem Brett dabei.
Also ich finde das deutlich Images. Übersichtlicher. Das
ah, neue guck mal, hier ist schon der Plan. Beige. Ja, tatsächlich. Der ist ziemlich gelblich, ja.
Aber du kannst halt die Straßen besser erkennen. Das ist schon.
Also ja, okay. Ja, ich habe den Plan letztens groß gemacht. Okay, ja, ich sehe es. Gut, die Wertung war auch komplett anders, hat er uns ja erklärt. Dann sieht man hier diese ganzen Strecken und tatsächlich dieses wild durcheinandergemischt. 45, 50, 30, 36, 44, 28. Ja, okay. Also da hat man viel Geld hin und her gewechselt, eindeutig. Das haben auch die, hat auch der Jürgen uns erklärt. Genau.
Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall besser geworden, das Rechnen. Wie gesagt, ob man den Plan besser findet, da, darüber kann man streiten.
Ja, ja, gut, Grafik ist ja immer so eine Sache. Sie haben das Thema komplett geändert. Damals ging es halt um den Pfefferhandel, um Pfeffersäcke. Jetzt geht es um Franchise. Das heißt, der eine spielt halt ein Kaffeeunternehmen, der andere ein Burgerunternehmen. Stehen keine Namen drauf, also nicht Starbucks oder McDonald's, aber im Prinzip ist das ja dann sowas. Und wir fangen irgendwo auf dem Plan an. Ich glaube, die Startstadt konnte man sich aussuchen.
Kann man sich frei wählen.
In Siedlermanier vom letzten zum ersten hin. Nicht Siedlermanier, aber ja, vom letzten zum ersten hin.
Es musste nur eine kleine sein.
Genau, und der erste kriegt halt am wenigsten Geld. Der erste kriegt 3 Geld, der nächste 4, der nächste 6 und dann 8. Und dann verbreitet man sich. Das erste, was man macht, ist, man kriegt immer Einkommen. Je mehr Städte man irgendwie mitteilig ist, die noch nicht gewertet sind, umso mehr Einkommen erhält man. Wobei man die Zahlen zusammenaddiert, das ist relativ easy gemacht, und guckt dann auf einer Tabelle und dementsprechend Geld kriegt man. Man kriegt aber nicht erheblich viel Geld. Man kriegt 1 Dollar bis 7 Dollar, mehr gibt's nicht. Und 7 habe ich nie gekriegt in unserer Partie. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, glaube ich.
Also ich habe regelmäßig 5 gekriegt.
Okay, das ist aber schon viel, sehr
hoch. Ich wollte gerade sagen, das war schon ziemlich hoch bei uns in der Partie.
Ja. Genau, man kriegt erst Einkommen, dann setzt man ein Expandier-Mannequin und zwar auf eine Nachbarstadt, zu der, also von wo man schon mindestens ein Gebäude hat, kann man expandieren in die Nachbarstadt. Das kann eine große Stadt sein mit Plättchen, es kann eine kleine Stadt sein. Und da ist es wichtig, was das für eine Verbindung dazwischen ist. Es gibt gestrichelte Linien, die sind kostenlos, es gibt ganz kleine Linien, die kosten 1 Dollar. Und dann je dicker sie werden, das geht bis zu 8 hoch, umso teurer wird es. Und dementsprechend versucht man sich zwar auszubreiten, aber halt möglichst günstige Verbindungen zu nehmen. Und da setzt man halt seine Figur rein. Und dann kann man noch überall, wo man Häuser hat, 1 Dollar ausgeben und dann noch ein Haus reinstellen, wenn man das möchte. Damit schmälert man sein Einkommen, weil für jedes Haus, was auf eine Stadt kommt, gibt es ein... Habe ich nicht aufgepasst? Bist du runtergefahren von der Autobahn?
Ja, weil da die Baustelle war und das war jetzt irgendwie doof. Na gut, jetzt fahren wir halt...
Vertrau halt dem Navi und gut ist.
Ja.
Macht doch nichts. Dann haben wir 5 Minuten mehr für den Podcast. Alles gut. Wo war ich jetzt?
Sorry.
Genau, also man kann Expandiermannequin und danach entscheidet man für jede Stadt, wo noch nicht gewertet worden ist. Das kann man ganz einfach sehen, weil da sind halt noch Plättchen drauf. Kann man noch ein Haus einsetzen. Das kostet halt immer 1 Dollar. Und ja, wenn man das getan hat, dann schiebt man alle Häuser, die man eingesetzt hat, plus man ersetzt das Expandiermannequin durch ein Haus. Und guckt, ob eine Wertung ausgeführt wird. Eine Wertung wird ausgeführt, wenn man die absolute Mehrheit von diesem Plättchen hat. Es gibt zum Beispiel ein 5er-Plättchen, hat man die absolute Mehrheit, wenn man 3 Häuser drauf hat. Beim 8er-Plättchen hätte man die absolute Mehrheit, wenn man 5 Häuser drauf hat. Also immer, wenn man eindeutig die Mehrheit hat. Oder wenn ein Plättchen komplett gefüllt ist, dann wird es gewertet. Nein, das ist hier, ja. Genau. Ja, wenn ein Plättchen gewertet ist, kriegt man die Siegpunkte, also beim 4er Plättchen 4, beim 8er Plättchen 8. Und man muss alle Häuser entfernen, bis auf 1. Und alle Mitspieler, die zwar da drauf gebaut haben, aber nichts abkriegen von dieser einmaligen Wertung, behalten alle Häuser auf diesem Ort. Und danach kann da keiner mehr durch und keiner mehr rein. Man sperrt damit also langsam den Plan ab und kann damit auch Leute ein bisschen sozusagen einzäunen. Warum ist es so wichtig, dass die Häuser noch draufbleiben von den Mitspielern, beziehungsweise das eine Haus von dem Wärter? Der tut dann auch übrigens, wenn er der Erste war, der in einer Region, der Plan ist in, keine Ahnung, 12 Regionen unterteilt, der tut dann noch ein Häuschen in diese Region zum Markieren für einen Gleichstand für eine spätere Wertung, wenn das wichtig sein sollte. Kann, muss aber nicht. Ja, das ist wichtig, weil wenn alle Städte in einer Region gewertet wurden und belegt sind, dann wird ein Bundesland sozusagen.
Nein, eine Region.
Eine Region, die wird dann gewertet und wer da die Mehrheit hat, kriegt halt die höhere Punktzahl und wer Zweiter ist, kriegt die zweite hohe Punktzahl und alle anderen kriegen noch die kleinere Punktzahl. Das ist zum Beispiel 10, 6 und 4 könnte das sein. Und da ist der Tiebreaker jetzt wichtig. Und derjenige, der die Wertung dann ausgelöst hat, also wer in die letzte Stadt gewertet hat oder in die letzte Stadt gebaut hat, der kriegt nochmal extra 3, 2 oder 4 Siegpunkte, je nachdem, wann das passiert im Spiel. Genau, das waren im Prinzip alle Regeln. Das spielen wir nacheinander, bis irgendwann mal 8 Wertungen durchgeführt worden sind. Das heißt nicht zwangsläufig, dass alle wahrscheinlich können, so wie es aussieht, sind es 10 Regionen. Das heißt nicht, dass alle 10 Regionen vom Plan gewertet werden. Kann aber, muss aber nicht. In unserem Fall ist das, glaube ich, nicht passiert. In unserem Fall wurden, glaube ich, nur 8 Regionen gewertet.
Ja.
Weil damit endet es auf jeden Fall. Und ob dann halt noch andere geschlossen wurden oder nicht, das kann passieren, muss nicht. Ja, hat mich persönlich ein bisschen an Funkenschlag erinnert. Habe ich, glaube ich, auch in unserer Partie 2, 3 Mal gesagt, weil wir verbreiten uns gefühlt so wie bei Funkenschlag immer in die Nachbarstadt. Und ich muss Geld ausgeben. Was es natürlich jetzt nicht bei Funkenschlag gibt, ist dieses ganze stromgetriebene Sache, das hat jetzt da überhaupt nichts mit zu tun. Und es ist im Kern im Prinzip ein Mehrheiten- und Ausbreitungsspiel. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde, man merkt ihm das Design schon an, dass es natürlich jetzt auch ein Klassiker ist, also dass es ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Andererseits wurde es ja gut gestreamlined, so dass es jetzt halt nicht mehr, also der Christwart hat uns in einem Video erzählt, was damals in der alten Version jetzt alles sozusagen komplett neu gemacht worden ist oder angepasst worden ist. Ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand des Designs. Und ich würde jetzt persönlich nicht die alte Version spielen wollen. Die wäre mir tatsächlich zu viel rumgetausche. Das hat er jetzt deutlich verbessert. Und es ist sehr schnell und taktisch gut spielbar. Grafisch weiß ich aber auch nicht, ob es mir gefällt. Also diese Grafik, das ist schon, ist echt Geschmackssache. Mir persönlich wäre es auch echt ein bisschen zu bunt.
Es ist nicht mal so bunt. Ich finde es auch unübersichtlich. Also ich meine, ich verstehe schon, warum sie das so gewählt haben, damit du halt schnell und easy siehst.
Fahr oder bremst?
Ja, was ist 100?
Ja, weil das ein TT ist.
Ey, dann muss er halt Gas geben.
Ja, aber das riskiert immer Unfälle, aber egal.
Ja.
Du verstehst, warum sie von unterschiedlichen Farben
genommen haben? Ja, weil das halt übersichtlich ist mit der Legende, ne? Klar, also das grüne Strecken kosten 3 und so weiter. Aber ich finde das echt, ich finde gerade so an der Ostküste und so, man sieht teilweise ganz schlecht die Verbindungen, also was heißt, die Verbindungen siehst du schon, aber du hast, es ist total unübersichtlich, finde ich. Siehst ganz schlecht, welche Verbindungen kannst du überhaupt nutzen, wo gehen die alle hin und ach, ich finde, das ist echt, also mir ist das zu durcheinander.
Dir ist das zu durcheinander?
Ja.
Die Hessin? Ja, spielspaßmäßig? Jetzt außer der Optik?
Spielspaß fand ich gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Ja, ich finde, an der einen oder anderen Stelle, klar merkt man, das ist vielleicht ein Klassiker, also ist jetzt nichts Innovatives aus heutiger Sicht. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also kann ich jetzt nicht anders sagen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, man merkt es, dass es ein älteres Spiel ist, was jetzt modernisiert ist. Und die Innovation fehlt jetzt, aber was ja nicht schlimm ist. Ja, und die Grafik ist tatsächlich Geschmackssache. Es ist übersichtlich, finde ich. Also ich finde es nicht unübersichtlich, ich finde es echt übersichtlich dadurch. Aber ich weiß nicht, ob man sich hätte anders lösen können. Ja. Genau. Ja, das war Franchise. Es werden halt einige Queenies rauskommen zu Luxor. Die haben wir uns kurz angeguckt. Die Luxor-Erweiterung wird übrigens nicht dieses Jahr erscheinen, sondern erst nächstes Jahr. Da arbeiten sie noch ein bisschen dran. Stattdessen kommt aber eine Erweiterung zu Merlin, heißt es, glaube ich.
Ja.
Merlin raus. Und die heißt, glaube ich, Arthur.
Richtig.
Ja. Haben wir ein Video für euch gedreht. Schaut euch da an, was da anders ist. Es ist eine große Erweiterung, keine Module, sondern eine große Erweiterung, die dann nochmal neue Aktionen mit sich bringt. Die Pikten, gegen die man dann kämpfen muss. Und nochmal andere Aktionen. Und es wird von Luxor eine Neuauflage geben von früher. Und zwar hieß das Spiel, ich suche gerade die
Expedition.
Luxor Expedition. Nee, Expedition Luxor, glaube ich, heißt es. Und es ist im Prinzip eine Neuauflage von Raubritter. Als wir es gespielt haben, ist mir dann noch aufgefallen, das habe ich tatsächlich mal vor sehr langer Zeit gespielt. Damals hat man sich verteilt auf den Plan und musste halt Burgen und sonstiges, ich weiß gar nicht, was es noch war, Burgen, Berge, Dörfer, glaube ich, oder so, versuchen, die Mehrheit zu bekommen. Und jetzt gibt's halt Pyramiden, Startpunkte, das sind keine Dörfer, aber so, wie nennt sich das denn, mit Zelten und so.
Lager.
Lager, genau. Und es gibt dann halt so eine alte Stadt.
Ruinen.
Genau. Das Lager bringt halt ein, die Ruinen 2 und die Pyramide 3 Siegpunkte am Ende des Spiels. Funktioniert tut es relativ simpel. Man kriegt Blättchen, die sortiert man erstmal nach 1 bis 5. Die werden unterschiedlich gemischt. Und dann hat man immer genau 2 Plättchen auf der Hand. Wenn ich am Zug bin, kann ich bis zu 3 Plättchen legen, wobei ich erst ein Plättchen lege, dann ziehe ich eins nach, dann kann ich noch eins legen, ziehe eins nach und kann halt noch eins legen. Für jedes Lager, davon habe ich genau 8 Stück, kann ich auch Mannequin einsetzen. Dafür haben wir Holzscheiben und ich darf bis zu 5 einsetzen auf das Lager und das unterbricht meine Setzkette. Also ich könnte jetzt ein Lager setzen, dann lege ich da 5 Leute drauf, bewege mich, dann darf ich noch ein Plättchen setzen und maximal halt 3 Stück. Oder ich lege halt Plättchen und dann ein Lager und kann dann laufen. Das Laufen geht nur in eine Richtung vom Lager aus, also ich kann nicht abbiegen. Und die Felder haben unterschiedliche Schrittkosten. Ein Sand kostet mich einfach einen Marker. Also ich muss auf jeden Fall auf jedem Feld, das ich betrete, in eine Richtung einen Marker mindestens liegen lassen. Das kennen wir so zum Beispiel aus dem Miniatur-Wunderland von Pegasus. Wobei das hier natürlich deutlich älter ist, das Raubritter. Und Wüste kostet mich halt 1. Betrete ich eine Ruine, beziehungsweise betrete ich irgendwas mit einem grünen Rand drumherum, das ist dann so ein kleiner Urwald, dann ist es schwieriger. Dann muss ich das mindestens mit 2 Plättchen betreten. Ich kann aber auch nur 1 danach drauf liegen lassen. Und einen Berg muss ich mindestens mit 3 Plättchen betreten. Und dann versucht man halt dabei, bei diesem Laufen möglichst seine Figuren dort liegen zu lassen, wo halt Siegpunkte sind. Also auf den Pyramiden, auf den Städten und auf den Lagern. Das Problem ist, dass erst ein Plättchen gesperrt ist, dass gar keiner mehr drauf kann, wenn da 4 Holzpöppel drauf sind. Das heißt, gehe ich jetzt erstmal lang, das habe ich gemacht, ich war Startspieler, ich glaube, da ist der Startspieler auch ein Ticken im Nachteil, setze mich auf die Plättchen drauf und der Jürgen ist dran, kann dann sich einfach über mich drüber beugen. Und weil es zählt am Ende des Spiels, zählen nur die Plättchen für mich, wo ich ganz oben aufliege. Und ich versuche also sozusagen, das der Vierte zu sein, der draufkommt. Oder ich kann auch mal mehr Holzquader da liegen lassen. Ich muss nicht nur einen liegen lassen, ich kann auch 2, 3 oder sogar 4 liegen lassen. Das versucht man relativ taktisch zu spielen. Es gibt halt auch noch den See. Wenn ich den spiele, den kann halt keiner überlaufen. Das geht nicht, also der ist Tabuzone. Das heißt, damit kann ich mich ein bisschen absichern und das Feld wird am Schluss 10x10 groß sein. Das heißt, auch damit kann ich mich ein bisschen absichern, weil man ja nicht abbiegen kann. Das heißt, habe ich das letzte Plättchen in einer Reihe oder in einer Spalte gelegt, kann ja keiner mehr hinter mich setzen und mich somit überlaufen. Das geht auch. Ist ein sehr abstraktes Spiel, also es ist ein reines abstraktes Spiel eigentlich. Ein Plättchen-Legespiel und ein bisschen Laufspiel. Und man merkt ihm, würde ich jetzt auch sagen, das Alter an. Macht Spaß trotzdem, ja. Ich weiß nicht, ob es eine clevere Idee war, das mit Luxor zu verbinden. Weil Luxor initiiert ein ganz anderes Spielgefühl als dieses hier. Das hier ist halt wirklich ein abstraktes Legespiel mit Mehrheitenfunktion oder Ärgerfunktion, wo man sehr viel taktische Entscheidungen fällen muss. Und das Spielgefühl komplett anders als bei Luxor, das ja eher so ein Rennspiel mit Set-Baumechanismus. Es hat also mit Luxor eigentlich gar nichts gemeinsam, außer dass eine Pyramide auf dem Plättchen vorkommt. Aber okay, kann man machen. Das erscheint auf jeden Fall neu und ist das ehemalige Raubritter, auch vom selben Autor wie Luxor, von Rüdiger Dorn. Ich meine, das ist auch identisch. Genau, so die Bären haben nicht mitgespielt, die kann dazu nicht wirklich was sagen. Das waren dann die Neuheiten von Queen. Jetzt sind wir auch in Frankfurt schon angekommen. Dauert jetzt immer lang, dann sind wir daheim. Viel Spaß gemacht. Wir sind relativ schnell auch durchgekommen durch die Neuheiten. Ne? Haben, glaube ich, jetzt keine Neuheit vergessen. Nicht, dass ich wüsste. Es wird noch eine Erweiterung geben im Matthias seinen Adventskalender, auch wieder zu Luxor. Details verraten wir nicht, aber da ist mindestens für Luxor eine Erweiterung drin.
Das heißt, verraten wir nicht, wissen wir nicht.
Ja, wissen wir auch nicht. Wollten sie nicht verraten. Ein bisschen überraschen lassen muss man sich ja. Es gibt 5 Queenies zu Luxor noch, die man kaufen kann auf der Messe in Essen. Und zu Nürnberg wird es dann wieder Kinderspiele geben, haben sie gesagt. Genau. Ja, achso noch, die hatten doch gesagt, es kommt noch eine Neuauflage raus von einer anderen Boxgröße von, was war denn immer Spiel des Jahres?
Kingdom Builder, ja.
Kingdom Builder, genau. Da kommt eine Big Box raus, die ein paar Erweiterungen drin hat, mehr als das Basisspiel, aber nicht alle Erweiterungen. Genau, aber da wird was Neues auf den Markt kommen. Genau, und das waren dann alle Herbstneuheiten. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir danken nochmal dem ganzen Queen-Team für die Einladung, für das leckere Essen, für die schöne Atmosphäre, immer wieder eine Gaudi mit den anderen mitzuspielen, und ich bin immer noch beeindruckt, wie gut das mit der Ayana klappt, dass wir die dabei haben. Klar, die meckert manchmal ein bisschen und will sich ein bisschen bewegen, was ihr geht auf dem Boden meistens. Und ich finde es total süß, dass alle Leute, wenn wir mit Baby da kommen, auch mal mit aufpassen und dem keinen das stört, dass wir das Baby dabei haben. Also hat sich nur, keiner hat noch nicht mal böse geguckt. Ganz im Gegenteil, alle freuen sich eigentlich, dass sie da sind, albern mit ihr ein bisschen rum. Das finde ich eigentlich total süß. Würden wir wahrscheinlich nicht anders machen, aber trotzdem ist das natürlich. Nächste Woche sind wir dann bei Cosmos eingeladen. Das heißt, da gucken wir uns die Cosmos-Neuheiten an. Und dann ist ja schon fast Essen.
Ja, Pegasus
dann,
noch.
Dann ist noch Pegasus dazwischen. Genau, und dann ist Essen. Ja, wir danken vielmals fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Autofahrt. Wir sind ja nur am Autofahren. Wünschen euch eine schöne Vorbereitung auf die Messe. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt, welche Neuheiten rauskommen, könnt ihr in unsere Essen-Vorschau gucken. Da sind jetzt schon 980 Neuheiten, glaube ich, gelistet. Und Stand heute 62 Videos, die wir schon gedreht haben über Neuheiten. Und es kommen garantiert vor der Messe. Ich würde tippen, wir kommen wieder so auf fast knapp 80 Videos, wo wir Spiele schon vor der Messe vorstellen. Und dann werden wir natürlich wieder viele Sachen auf der Messe für euch drehen und sicherlich auch Nachberichterstattung machen. Ja, bis dann. Macht's gut. Das waren
Werner
und der Andreas. Bis denn. Macht's gut. Ciao, ciao. Achso, und eine Sache noch am Rande erwähnt, genau, wir haben das, wie gesagt, mit dem neuen Equipment aufgenommen. Das neue Equipment haben wir uns vom Patreon-Geld geholt. Alle Patreone, die uns unterstützen, vielen lieben Dank. Es wird auch wieder demnächst dann ein Gewinnspiel geben und die Versendung noch der ausstehenden Goodies. Es gibt ja immer so ein kleines Spiele-Goodie, da haben wir diesmal, wie gesagt, was von Amigo. Und ja, danken euch vielmals. Wir freuen uns, wenn wir weitere Patreone finden, die uns unterstützen. Wie gesagt, das geht alles ins Klickenabend, in die Klickenabendkasse oder in Equipment. Alles, was wir halt für Klickenabend investieren. Und wenn ihr Patreon zu kompliziert findet, ihr könnt das auch per Dauerüberweisung oder sowas machen. Schaut es euch einfach an. Wir danken euch für eure Unterstützung. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.